http://. Kiel.freifunk.net. Wenn die Köpfe leer sind, was macht dann das Gewissen? Wenn die Supermärkte leer, was machen wir stattdessen? Wenn das Internet gelöscht, wie sollen wir dann checken? Wenn der Winter zu warm wird und dann die dicken Decken. http://kiel.freifunk.net. Wenn der Schlaf nicht mehr einsetzt, wovon dann träumen? Wenn die Auflösung zu hoch, werden wir dann blind? http://kiel.freifunk.net. http://kiel.freifunk.net.
Ja, herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Ausgabe Freisprech.
Genau.
Jetzt ein paar einleitende Worte von Baldo an dieser Stelle.
Ja, dieses Kunstwerk, was ihr gerade genießen konntet, das ist von, wie heißen sie? Okung Benitzen mit dem sprechenden Namen Benitz 15. http://kielfreifunk.net. Und ich denke, damit habt ihr auch schon leicht rausfinden können, worum es heute geht. Wir haben nämlich heute einen Gast. Ja, ihr habt es vielleicht erraten. Aus Kiel.
Aber der Gast ist nicht der Künstler.
Der Gast ist nicht der Künstler, genau. Und der Gast ist auch nicht unser Bier, was wir haben. Achso, vielleicht sollten wir mal kurz sagen, von wo wir senden.
Ja.
Oder von wo wir aufzeichnen. Wir senden ja nicht live.
Der ein oder andere hört es wahrscheinlich am Hintergrundgeräusch. Wir sitzen schon auf dem 30C3, haben uns hier in eine, in Anführungsstrichen, stille Ecke zurückgezogen.
Ja, nicht aufs stille Örtchen, aber...
Nicht aufs stille Örtchen, in die stille Ecke. Und machen hier quasi schon mal eine kleine, eine Preview, kann man glaube ich sagen.
Ja, auch. Also, das ist ja quasi Tag 0.
Ja.
Vom Kongress, genau. Und ich denke mal, wir legen jetzt einfach los. Wollen wir vielleicht erstmal... Vielleicht stellt sich unser Gast erstmal selber vor. Ja. Wer bist du denn?
Gast. Ja, hallo, ich bin der Sargon. Ich weiß nicht, wie haltet ihr das mit Realen?
Das kann sich jeder so halten, wie er es möchte, von daher.
Ja, okay. Ja, dann lassen wir das einfach mal so. Ja, was soll man zu mir sagen? Ich bin Diplom-Informatiker und ja, nach dem Studium habe ich mir gedacht, an der Uni ist eigentlich ganz schön und habe dann in der Arbeitsgruppe, an der ich ursprünglich auch meine Diplomarbeit geschrieben habe, einfach mal weitergemacht. Das ist in dem Fall die diskrete Optimierung. Und naja, was liegt, wenn man Optimierer ist, näher als die Gesellschaft so ein bisschen weiter zu optimieren und unsere Vernetzung einfach mal selber in die Hand zu nehmen.
Also du bist jetzt nicht so der Klassiker, abgebrochenes Informatikstudium.
Nein, bin ich nicht. Ich habe es nach 16 Semestern dann doch irgendwann mal geschafft.
Vielleicht kannst du noch ganz kurz sagen, von wo du bist. Ich weiß nicht, vielleicht der ein oder andere Zuhörer hat es vielleicht noch nicht mitbekommen.
Ja, ursprünglich bin ich mal Segeberger gewesen. Also ich komme schon seit jeher aus dem Norden und ich bin dann...
Kein Mai-Festspieler.
Ja, zum Beispiel.
Und hast du da mal mitgespielt?
Nein, habe ich nicht mitgespielt, verdammt. Aber ich habe ein Kindheitstrauma davon. Ich bin dann irgendwann mal im Zuge des Studiums nach Kiel gezogen und bin seitdem ein Kieler.
Okay, mich würde noch mal so ein bisschen interessieren, was versteht man unter dem, was du da an der Uni machst? Was optimierst du? Also wie kann man das dem Laien in drei Sätzen...
Also das Wort bitten, beziehungsweise den Namen erwähnt hat, das ist schon halt diskret. Das heißt, man versucht halt irgendwelche diskreten Modelle zu nehmen, wie zum Beispiel normale Graphen, die wir ja jeden Tag um uns haben. Klassische Beispiele sind da die Straßenkarten, wo man halt versucht, Wege drauf zu finden. Irgendwelche Tumorbilder, wo man halt versucht, durch sogenannte Hypergraphen und dann angewandten Matchings irgendwelche besten Bestrahlungen zu finden.
Ah, okay.
Ja, das sind so klassische Anwendungen. Nein, nicht klassisch, aber Anwendungsfälle.
Also so Routen, optimale Routenfindung.
Ja, optimale Routenfindung, wobei das ja quasi langweilig ist. Weil dafür kennen wir ja seit langem sehr schöne Algorithmen, die ja für große Datenmengen natürlich irgendwie teilweise unbrauchbar sind. Aber selbst dafür kennen wir halt gute Algorithmen, die in riesigen Karten zum Beispiel, wie wir das bei Google aus oder bei irgendwelchen Kartenanwendungen kennen, Wege finden.
Okay.
So, hauptsächlich beschäftigen wir uns da mit Problemen, die halt nicht so einfach zu lösen sind, die man dann gerne mal NP-schwer nennt. Und da versucht man halt Annäherungen zu finden, beziehungsweise Algorithmen zu finden, die Annäherungen gewisser Qualität garantieren.
Okay, aber dann auch irgendwie für so ganz, ich nenne es mal lebenspraktische Dinge, wie auch um Tumore besser, und also Medizintechnik.
Ja, genau. Ja, das sind Techniken, die zum Beispiel in der Medizintechnik zum Einsatz kommen. Aber das ist halt auch nur ein Ausschnitt. Wobei ich von mir selber sagen muss, ich bin da von der Praxis ganz weit weg. Ich mache da Grundlagenforschung in Bereichen, die ja noch nicht so exploriert sind. Und ja, um okay, zu tief einzusteigen.
Ja, wie bist du, also du hast dann seit frühester Kindheit mit Computern oder hat sich das irgendwann bei dir so in Segeberg so langweilig, dass es blieb nichts?
Also ja, man muss ja ganz klar sagen, Segeberg ist so ein Örtchen, wo circa um 6 Uhr die Tanzsteine hochgeklappt werden. Wenn man da als Jugendlicher dann irgendwann nach 6 auf der Straße entdeckt wird, dann wird man schon spät angeguckt.
Ja, ich habe da ein halbes Jahr gearbeitet.
Ah, dann kennst du das Problem.
Ich kenne Segeberg so ein bisschen.
Ja, es ist ein sehr ruhiges Örtchen, muss man sagen, mit viel Natur. Aber zum Computer gekommen bin ich tatsächlich dadurch, dass mein Vater sich einen 80286er für Arbeitszwecke gekauft hatte. Und wie das dann so ist, bleibt der natürlich nicht lange unberührt.
Also, hast du den aufgemacht und kaputt gemacht?
Nein, aber ich hatte relativ schnell draus, wie ich an den Sicherheitsvorkehrungen von meinem Vater vorbei bin. Und habe dann am Anfang angefangen, so ein bisschen Spielchen zu spielen.
Hat er Kabel versteckt, oder?
Nee, das Kabel verstecken, das kam ja später. Nein, er hat ja so einen simplen Passwortmechanismus davor gesetzt, damit man halt den Bootvorgang durch Passwort komplettieren konnte. Und ich hatte dann relativ schnell raus, wie man eine Bootdiskette herstellen konnte. Das habe ich auch sogar, ich glaube, damals war es, das Magazin hieß, glaube ich, DOS Professional oder so. Da hatten die die habe ich irgendwie in der Bücherei in die Hand bekommen und da hatten die halt erklärt, wie man so eine Statuskette erstellt.
Und okay, dann, und die hebelt dann im Prinzip
ja,
das Passwort.
Ja, mit der habe ich dann den passwortgeschützten Bootprozess einfach bin ich dann umgangen und dann konnte man einfach spielen. Das hat mein Vater dann halt irgendwann nochmal rausbekommen und das mit dem Passwort dann halt irgendwann gelassen.
Fun Fact zum Thema DOS. DOS hat sich, also Microsoft hat sich ja damals DOS eingekauft und bevor das Microsoft DOS hieß, hieß es früher QDOS. Und das stand für Quick and Dirty Quick and Dirty Operating System. Und das war wohl auch dann quasi die Beschreibung dafür, wie es implementiert war. Und das wurde dann später zu DOS und Disk Operating System umgelabelt.
Ah, okay.
Sehr schön, ja. Ja, irgendwann gehörte mir dieser Computer dann und dann habe ich halt angefangen mit GW Basic damals Taschenrechner zu programmieren und eine kleine Spiele zu bauen. Bin dann halt irgendwann auch zu etwas anerkannteren Programmiersprachen wie Pascal und C gekommen. Ja, und damit waren mehr oder minder so die Grundsteine meines bisherigen Lebenswegs schon gelegt. Ich habe dann irgendwann das Abitur nachgeholt und bin dann halt Informatik studieren gegangen und habe mich da auch entgegen vieler Erwartungen recht wohl gefühlt.
Mhm. Externe Erwartungen oder deine Erwartungen?
Externe Erwartungen.
Ah, okay.
Okay, aber da, also kann man auch so ein bisschen in deinem Fall sagen, der heimliche Computer hat so ein bisschen den Grundstock gelegt.
Ja, kann man ganz klar sagen, ja.
Der eigentlich für was ganz anderes gedacht war und du darfst da mal ran, aber nur für die Schule.
So ja, das stand ja noch nicht mal im Raum. Okay. Das habe ich mir quasi erkämpft.
Ja, ja, wir brauchen den Computer ganz, ganz dringend für die Hausaufgaben. Zwinker, zwinker.
Ich muss ins Internet.
Das Internet, das hat mich erst sehr spät berührt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay.
Noch, gab da damals so eine, wie hieß das, Fido-Box, System, Maybox-System.
Ja, ja.
Da gab es mal in unserer Schule so einen Tag der offenen Tür, wo die halt auch das System vorgestellt haben. Ich habe mir dann irgendwo noch einen Jahrmarkt, auf dem Flohmarkt, ein Modem gekauft, das Ganze 9600 baut konnte, auf der vollen Ausbaustufe. Ansonsten gab es halt noch 2400 und 900 baut. Und ich habe das dann halt in Abwesenheit meiner Eltern noch mal zu Hause ausprobiert. ja, das war halt nicht so der Hit. Und
aber es hat getan.
Ja, es hat erstmal getan. Man konnte halt irgendwie ein bisschen Mailbox, man konnte auch damals so Zufallfragen ins Internet stellen. Es hat halt irgendwie einen Tag oder zwei gedauert, bis die Anfragen dann beantwortet wurden. Und so wirklich richtig was damit anfangen konnte man dann halt auch noch nicht.
Ja.
Also wir haben dann so untereinander mit ein paar Freunden halt mal so ein paar Gehversuche mit einem Mail versucht. Aber es war halt irgendwie witzig, wenn man sich nachher das Slicky getroffen hat. Und, oh, hast du meine Mail schon bekommen? Naja. Irgendwann später, als die CompuServe Free Test Internet Sachen aufkamen.
AOL.
Ja, AOL zum Beispiel. Bei AOL ja nicht so das Schnellste war, vor allem nicht in Deutschland. Naja, wobei, wenn man auf amerikanische Server wollte, war das schon in Ordnung, aber auf deutsche, das war ja mit den Latencies damals noch eine halbe Katastrophe. Ich habe dann tatsächlich CompuServe benutzt und das hat dann auch relativ schnell dafür gesorgt, dass meine Mutter mir die 300 D-Mark Telefonrechnung auf den Tisch gelegt haben und irgendwie ist das Signal in meinen Kopfhörern gerade weg.
Haben wir gerade ein technisches Problem?
Nee, ich denke nicht. Ich hoffe jetzt, dass wir ein bisschen weniger Hintergrundgeräusche haben.
Ah, wir? Okay.
Haben wir?
Ja, ich glaube schon.
Ja. Ein bisschen, ja.
Ja. Also ich höre jetzt nur noch drei weitere Gespräche parallel.
Ach, nur? Die sind doch immer da, oder?
Ja, zu denen in meinem Kopf.
Ach so. Ja, ich glaube, jetzt haben wir vielleicht ein bisschen weniger Hintergrundgeräusche, aber ihr müsst mehr ans Mikrofon sprechen.
Oh, okay. Das heißt, ich muss mal eine bequeme...
Ist nicht wirklich besser geworden.
Ja, okay, aber einfach...
Okay, hier wird die Technik also noch explorieren.
Ja,
ganz klar. Ja, um im Kontext zu bleiben, ich hatte dann irgendwann lange Zeit ein 56K-Modem, mit dem ich mich dann durchs Internet bewegt habe und dann auch meine ersten Erfahrungen mit Linux gesammelt habe und ja, es hat sich dann eigentlich langsam weiterentwickelt, bis ich dann endlich, nachdem ich nach Kiel gezogen bin, tatsächlich über eine WLAN-Verbindung einen Internetanschluss, den ich mir mit einem Kommilitonen einmal quer durch die Siedlung geteilt habe, bekommen und das waren halt ganz neue Welten.
Okay.
Aber das geht ja schon so ein bisschen dann auch in die Richtung, dieses Teilen vom Internetanschluss und WLAN.
Ja, ja.
Das war dann quasi.
Das fing früh an, ja.
Ja.
Okay, aber das hatte da noch nichts mit Freifunk.
Nein, das hatte erstmal noch nichts mit Freifunk zu tun. Ich habe dann tatsächlich irgendwann mal dieses Freifunk irgendwie durchs Internet stöbern gefunden und fand das aber damals total komisch, weil. Man brauchte halt diese komischen WRT-Router und die waren halt irgendwie in dem Moment nicht so in meinem Budget und dieses mit dem da Sachen raufflashen und dann da dran rumlöten, das war halt irgendwie so ein bisschen way beyond my possibilities.
Okay, ja.
Ja, aber...
War das schon die Zeit, wo es schon das erste Freifunk in Kiel gab? Dieses Kiel Garden Freifunk, oder?
Ich glaube noch ein bisschen davor. Diese Welle mit dem Kiel Freifunk Garden, Freifunk Kiel und die damit zusammenhängenden Probleme, die es da damals gab, ohne jetzt in die Details zu gehen, die habe ich ehrlich gesagt gar überhaupt nicht mitbekommen. Mhm. Ich bin dann mal in den ganzen, ja, in diese Community da reingeraten, als ich dann irgendwann mit Kommilitonen mal in diese Top One geraten bin und da irgendwie hängen geblieben bin. Was auch sehr interessant war, weil ja, wir hatten halt Winter und in der Top-Round gab es halt damals noch so einen Serverschrank, der wirklich komplett voll war. Und ich bin da halt von bummeligen minus 5 bis minus 8 Grad von draußen reingestolpert und mein erster Gedanke war, verdammt, wo steht hier der Kamin?
Aber, also, vielleicht soll, also, sollten wir zwei Dinge noch machen. Zum einen noch mal ganz kurz auf dieses historische Freifunk quasi eingehen in Kiel, und zum, also so, soweit es geht, und zum anderen dann nochmal ganz kurz erklären, was die Top Point ist.
Ganz genau, das bringen wir auch unter den Wegen.
Fangen wir mal an mit der Top Point. Die Top Point ist halt ein, ja, man kann mittlerweile fast sagen, alteingesessener Verein, der seine ersten Wurzeln in der Maybox-Bewegung hatte und damals von Christoph Kindtop mitgegründet wurde. Der hat nämlich damals in seinen eigenen vier Wänden die erste Maybox, die sogenannte Top-On-Maybox, gehostet. Und um das alles mal ein bisschen auf solidere Füße zu stellen, sind da halt damals die Top-On gegründet. Und im Zusammenhang mit der Gründung der Top-On gab es halt auch die großartige Idee, man könnte sich ja zusammen mal so eine Standleitung mieten. Und dann gab es halt eine Standleitung ins Uninetz und vom Uninetz aus konnte man dann halt ins weltweite Internet. Ja, und dann gab es halt die aufstrebende neue Telekommunikationsplattform namens Kielnet. Und was ganz interessant bei Kielnet war, man konnte bei Kielnet zu Kielnet-Kunden umsonst Ortsgespräche führen. Und die haben das dann lange Zeit, oder ignorieren das eigentlich momentan auch noch, ignoriert, dass da keine Gespräche geführt wurden, sondern nur Datenrauschen ausgetauscht wurde.
Okay.
Und damit konnte man zu Zeiten... Da
wurden wahrscheinlich schon Gespräche geführt, nur nicht auf herkömmliche Wege.
Ja, nur nicht auf herkömmliche Wege, ja. Ja, und da gab es dann halt Anfang der 90er die Idee von Flatrate, wo andere Leute noch für Ortsgespräche Unmengen an Geld ausgegeben haben.
Okay, also dieses Kielnet war dann im Prinzip so ein Kieler Intranet.
Nee, das Kielnet, das ist ein lokaler Telco.
Ganz einfach.
Das ist einfach ein lokaler Telco, der mittlerweile auch, müsste ich jetzt lügen, von Vodafone aufgekauft wurde.
Gut, okay.
Aber
im Prinzip so wie damals Stadtwerke mäßig.
Ja, genau.
Okay, so aber mit Internet hatten die so erstmal nichts.
Nein, mit Internet hatten die so erstmal nichts zu tun. Du konntest bei denen natürlich auch deinen Analog-Internetzugang mieten oder dann über ISDN dein Internet finden. Das hatten die schon im Programm, aber die haben das dann halt zum guten Willen und weil sie am Anfang auch Kunden brauchten, wohl mal ignoriert.
Dass da nicht im herkömmlichen Sinne telefoniert wurde.
Genau. Ja, mit dem Aufkommen von DSL ist das dann halt alles ein bisschen eingeschlafen. Wir hatten damals so roundabout 300 bis 400 Mitglieder. Das ist dann halt weniger geworden. Mittlerweile hat sich der Verein, also den Telefoniebetrieb, gibt es halt quasi überhaupt nicht mehr. Es gibt noch Standleitungen, die der Verein hostet, mietet. Und mittlerweile hat sich der Verein halt mehr oder minder in so einen Hackerspace Verein, wie man ihn halt mittlerweile in vielen Städten findet, gewandelt, aber halt mit sehr klassischen Wurzeln. Und wir schweben momentan so bummelig bei 90 Mitgliedern rum.
Okay, aber ihr seid mehr in Hackerspace oder auch so in Richtung Maker? Also stehen bei euch auch ganz viele große Maschinen?
Nein, viele große Maschinen stehen bei uns nicht. Es gibt eine Friese, die auch ab und an mal benutzt wird, wenn sie nicht gerade von Sachen belagert wird. es gibt Lötstationen, aber es gibt halt auch noch den Serverraum mit den nicht mehr so vielen Maschinen. Also das Kamin-Feeling kommt nicht mehr so richtig auf. Wir mussten tatsächlich im vorletzten Jahr auch anfangen zu heizen.
Oha. Oh. Ach, ja, okay, klar.
Ja, irgendwann wird es dann halt doch kühl, wenn man nicht mehr mit Energie heizt.
Ja, man heizt schon mit Energie, aber nicht mehr mit Strom, ne?
Ja, man heizt nicht mehr genügend mit Strom. Also die Rechner, die paar, die da noch rumstehen, die haben halt nicht mehr die Abwärme, die wir vorher mal durch so einen vollen Serverstand hatten. Ja, und soweit ich die Historie verstehe, hat sich halt im Umfeld um die Toppoint, um den anhängenden Chaos-Treff, die sogenannte Chaos-Küste, halt so eine Freifunkgedanke entwickelt gehabt und man hat dann halt mit der Standard-Freifunkfirma, die es damals gab, mit OLSR wurde da glaube ich als Mesh-Protokoll verwendet, angefangen so ein bisschen zu freifunken und ist da wohl auch auf 20-30 Knoten gekommen. Und dann gab es halt noch eine zweite Gruppe. Kiel ist ja so ein bisschen getrennt in der Mitte durch so einen Fluss, durch so eine Förde. Dann gab es halt den anderen Stadtteil Garden, wo die Leute sich halt gedacht haben, ach, hier mit den Leuten da drüben, mit denen wollen wir halt nichts zu tun haben. Wir machen jetzt unser eigenes Freifunk mit.
Echt? War das so?
Blacktech Nunn, keine Ahnung.
Okay. Nee, ich glaube, die Motivation oder
war nee, die Motivation war halt.
Wir wollen das auch machen und machen das lokal.
Nein,
so.
Nein, die hauptsächliche Motivation, sich zu spalten, war, dass dieses, was wir ja momentan auch noch sehr massiv betreiben, ist dieses, wir haben irgendwie einen Knoten im Internet und machen da irgendwie VPN hin. Dass dem Initiator von dieser Spaltung, kann man sie ja fast nennen, das Konzept halt nicht gepasst hat, weil Freifunk muss halt über Funk gehen. Und also man war da halt an einer sehr reinen Freifunk-Idee interessiert,
okay.
ohne zu bedenken, dass man halt irgendwie einen initialen Prozess braucht, um da Leute zu motivieren, um auch erstmal eine Basic-Functionality bereitzustellen.
Erstrebenswert ist ja dennoch.
Ja,
stimmt. Ja, aber also selbst bei einer Stadt wie Kiel, die bei weitem jetzt nicht so groß ist wie Hamburg, ist es natürlich trotzdem extrem schwer, irgendwie zusammenhängende Wolken hinzukriegen.
Genau. Sei denn, man mescht über die Förde, ne?
Ja, da sind wir tatsächlich mittlerweile noch nicht mal so weit, dass das funktioniert, aber das hat auch andere Ursachen.
Da fahren immer diese großen Schiffe durch.
Ja, die stellen tatsächlich ein Problem dar. Die sind nämlich neungestöckige fahrende Hochhäuser, die sehr gut abgeschirmt sind.
Also ihr müsst wissen, in Kiel, da legen halt auch die ganzen großen Kreuzfahrtschiffe an, die dann nach Norwegen und sonst wo fahren. Und das, wenn ihr quasi da die Straße runter guckt, kann es manchmal wirklich so sein, dass da einfach mal so ein großes Hochhaus an euch vorbeifährt.
Genau, das ist ganz beeindruckend zu sehen. Netter Anblick, ja. Aber nicht nur die Kreuzfahrtschiffe nach Skandinavien, sondern auch die AIDA und.
Stimmt.
Genau, und die machen ja auch im Hafen fest. Also es könnte also passieren, wenn man dann da versucht, eine Richtfunkstrecke über den Hafen zu legen, dass dann da so ein Schiff festmacht und zwei Tage liegt.
Genau. Genau. Und dann steht da einfach mal eine ganze Ecke Metall im Weg.
Ja. Genau. Dann hat man vielleicht einen schönen Reflektor, aber in die falsche Richtung. Ja.
Okay, aber also.
Ja, da dieses initiale Freifunkprojekt, das es da gab, das veräppte dann halt irgendwann.
Im Garten.
Nee, auf beiden Seiten.
Der Förde.
Genau, okay. Auf beiden Seiten.
Ost- und Westufer.
Ost- und Westufer, genau. Ja, wobei ich als Externer ganz klar sagen muss, ich finde das eigentlich sehr, also externer in Anführungszeichen, ich bin ja nicht in Kiel geboren, ich finde diese Trennung, die halt durch das Wasser da vollzogen wird, halt, ja, und was halt wirklich in den Köpfen angekommen ist bei den Leuten, finde ich halt irgendwie eher hinderlich und mittlerweile muss ich zumindest vom Freifunkprojekt sagen, dass wir diese Trennung durchaus überwunden haben.
Okay.
Quasi eine Brücke geschlagen.
Eine Brücke geschlagen, genau. Ja, wir haben. Ja, wie ist das jetzt wieder ins Rollen gekommen? Ich glaube, der initial ausschlagende Momentum war halt, dass wir im Attraktor in Hamburg zu Besuch waren als Hackerspace und uns da so eine Ladung an Routern in die Hand gedrückt wurden.
Also von der Toppoint aus.
Von der Toppoint waren wir da zu Besuch, ja. Und dann wurde uns im Keller da so eine Ladung Router in die Hand gedrückt mit, ach, spielt doch mal ein bisschen rum. Und in Berlin liegen davon noch drei Paletten.
Ah, das waren auch die wir auf dem Geekend 1?
Nee, das können die eigentlich nicht sein.
Doch, das waren diese Freedom Fighter Boxen. Oder?
Was, die Freedom Fighter? Die können eigentlich nicht mashen.
Waren das so weiße?
Ja, das waren so weiße mit Telefon dran? Mit Analoganschlüssen dran.
Okay, dann waren das die.
Ja. Genau. Ja, wir haben mit denen ein bisschen rumgespielt. Wir haben auch mit denen auch nochmal mit der alten Hardware rumgespielt. Und ich weiß, dass die Berliner mit denen in Kooperation mit irgendeinem
VPN-Provider
aus Schweden, weil ich nicht weiß, welcher.
Genau, das ist dieses Freedom Fighter Box.
Ja, genau.
Du kriegst im Prinzip diese fertige Box und die baut, also mit Freifunk hat das erstmal gar nicht so viel zu tun, sondern mehr mit offenem WLAN. Diese Box ist fertig eingerichtet, die stört sich im Prinzip an und sie baut ein VPN nach Schweden auf und du kannst dann ohne, in Anführungsstrichen, ohne Risiko WLAN zur Verfügung stellen.
Genau. Ja, und dann hatte ich irgendwann mal gesehen, dass in OpenWRT die TP-Link-Geräte sehr gut unterstützt werden, vor allem der 741er, bei dem man vor allem auch nicht im Gegensatz zu den ganzen anderen Geräten, die man sonst immer früher gerne mal in die Hand gedrückt bekommen hat, nichts rumlöten musste, nichts flashen musste, also nichts, was heißt flashen, aber nichts irgendwie mit einem Serial und dann mit TFTP.
Also man kann es einfach über
die... Genau, man konnte einfach über das Webinterface, was die Standardfirmware hatte, ein Update einspielen und ja.
Naja, ist schon ein Upgrade.
Ja, vielleicht ist es auch ein Upgrade, ja. Das kommt immer auf den Blickpunkt an. Ne? Ja, und dann habe ich halt angefangen, viel damit rumzuspielen. Und in dem Zeitrahmen ist halt auch die Bewegung in Lübeck instande gekommen. Und der Kontakt dahin kam halt über den TCATM. Und
TCATM.
Ja, TCATM, genau. Und ja, dann hatte ich mal ein bisschen mit denen geschnackt und so. Und die meinten, ach, wir bauen hier gerade an der Firmware und probier die doch mal aus. Und die haben halt die Probleme, die ich vorher halt mit dem Firmware bauen und der wenig Flash, was diese kleinsten Router haben. Ja, die haben da halt mit eigenen Entwicklungen drumherum navigiert. Eigene Entwicklungen, die mittlerweile sehr fortschrittlich sind, muss ich sagen. Und dadurch war halt so dieser erste Schritt zu dieser Nord-Symbiose quasi geboren.
Freifunk Nord.
Freifunk Nord, genau. Ja, ja, dann gab es halt das erste Barcamp in Kiel, wo wir dann halt spontan mit, die Top-Horn hatte halt irgendwie Router ausgelegt, mit 10 vorgeflashten Routern, mit der ersten Firmware einfach mal aufgetaucht sind. So eine kleine Session, so heißen die Vorträge da ja, gehalten haben. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich in der Mitte der Veranstaltung irgendwann mal 2 von diesen Routern ausgepackt habe, um die da einfach mal irgendwo anzuschließen, damit man halt Freifunk auch schon mal ein bisschen ausprobieren konnte. Und die musste ich tatsächlich am Ende dieser Session abbauen, damit ich die Leute in die Hand drücken kann. Okay. Also das, ich konnte gar nicht so schnell das ausgelegte Geld wieder in die Tasche stecken, als dass mir die Router aus der Hand gerissen wurden. Das war ein, ja, das war schon so ein sehr lustiger Moment irgendwie. Also keiner von uns hätte gedacht, dass das so gut läuft.
Ich denke, das motiviert auch sehr, ne?
Ja, das motiviert auch sehr. Das hat natürlich die ersten Probleme auch hervorgebracht. Wir haben dann ganz schnell gemerkt, dass die Heim-DSL-Leitungen, an denen unsere Gateways in dem Moment noch hingen, halt ganz und gar nicht ausreichen. Haben dann relativ schnell...
Vielleicht sollte man auch ganz... Also das Problem ist ja, dass mit den Gateways funktioniert ja so, dass ich da die ganzen Knoten per VPN einwähle. Das heißt, der Traffic von den Knoten, der kommt erstmal per Uplink, Uplink zu dem Gateway an und geht dann von da aus wieder raus. Das heißt, der limitierende Faktor ist noch nicht mal der Downlink, sondern tatsächlich der Uplink, der ja bei DSL, das ist ja in Deutschland asymmetrisch, und das ist dann halt der deutlich kleinere Wert. Das heißt, vielleicht bei so einer 6-Mbit-Leitung hat man dann vielleicht 768K.
Der Downstream ist nicht das Problem, aber der Uplink halt.
Das ist halt der limitierende Faktor.
Genau. Da gibt es ja mittlerweile Entwicklungen
in
Batman, die das unterbinden sollen. Und zwar ist das Stichwort hier Split Horizon. Die verhindern halt, dass die Router auch über, beziehungsweise die Batman-Knoten auch über kabelgebundene, zuverlässige Leitungen immer wieder eine Rückmeldung geben. Mhm. Also man kann da mittlerweile ganz klar sagen, okay, das hier ist eine zuverlässige Leitung. Synchrone Leitung, also eine Leitung, die in beide Richtungen Kommunikation erlaubt, und da musst du nicht nochmal antworten. Mittlerweile wäre das wahrscheinlich nicht mehr das Problem, aber damals war das halt der Sprung von 10 auf 20 Router, also ich konnte meine Heim-DSL da quasi mehrere Tage nicht benutzen.
Okay, aber nochmal einfach zum Verständnis, diese Gateways, die ihr damals hattet, die standen im Prinzip bei jemandem zu Hause.
Ja, genau. Es gab da drei Leute, die das erstmal gestellt haben, und es gab auch den Wiki-Server, der stand halt schon im Rechenzentrum, aber der hat halt auch keinen Uplink spendiert. Mhm. Und man kann halt quasi sagen, die HMDSL-Leitungen sind da zusammengebrochen und dann erlassen.
Okay.
Und zwar nur unter dem Grundrauschen.
Weil,
und das schon bei 20 Knoten.
Das schon mal 20
Knoten. Genau, dazu muss man vielleicht sagen, dass ja mittlerweile eben diese Gateways nicht mehr zu Hause stehen.
Nein, mittlerweile haben wir drei Gateways, die aktiv sind, und einen vierten, der momentan noch neu aufgesetzt wird, und die stehen in deutschen Rechenzentren verteilt rum, und zwei davon sind auch keine Realmaschinen, sondern tatsächlich nur angemietete virtuelle Hosts.
Stehen auch welche in Kiel?
Ja, einer, der halt kein V-Host ist, kein gemieteter V-Host ist, der steht bei Kinet in dem Rack.
Gehört er dann zu Toppoint?
Ja, der gehört zu Toppoint. Die Toppoint spendet da halt die Rechenleistung.
Also könnte man hingehen und den streicheln?
Ja, tatsächlich können wir da reingehen und den streichen.
Quasi eine physikalische Führung durchs Rechenzentrum.
Ja. Das ist doch mal was.
Wobei das Rechenzentrum da auch sehr... Ja, wir haben immer das Gefühl, dass wir in der Communication-Raum von den Admins stehen. Weil das eine Mal, als wir da die Server deployed haben, stand da halt tatsächlich auf der rechten Seite im Raum ein kleiner Tisch mit zwei Stühlen und einer Kaffeemaschine da drauf. Und ansonsten stand in dem Raum halt nur ein Schrank, der auch nicht wirklich gut verkabelt aussah.
Naja, aber das gibt doch ein ganz gutes Gefühl eigentlich.
Ja, wir haben uns doch gleich sehr heimisch gefühlt.
Das heißt, da ist eigentlich immer jemand zur Stelle, der mit Kaffee versorgt ist.
Ja.
Und daher klar bei Verstand.
Ja, hoffen wir mal. Kaffee kann ja auch irgendwann nicht so gute Wirkungen haben.
Okay, aber
zum Thema zurück.
Wann habt ihr denn ungefähr zeitlich, von welchem Jahr sprechen wir jetzt?
Das ist mittlerweile 3 Jahre her,
okay.
Wenn ich das noch richtig Hinterkopf habe. So, und das fing halt an, da waren wir 20 Knoten, dann haben wir uns darüber gefreut, dass wir 60 Knoten irgendwann hatten. Das war irgendwann vorletztes Jahr, und mittlerweile schweben wir zwischen 120 und 130 Knoten.
Dieses Knotenwachstum, das habt ihr ja auch dann auf verschiedenen Veranstaltungen in Kiel gepusht.
Ja, genau. Es gibt da zum einen die Kieler Linux, die Kieler Open Source und Linux Tage, heißt es ja mittlerweile, die unter anderem halt auch mit Beteiligung der Toppoint organisiert werden. Es gibt da die Kilux Organisationsgruppe, also Kieler Linux Gruppe oder Kieler Linux Initiative, so rum, genau, in der halt auch die Toppoint durch die Vorstände vertreten sind. Und zum einen da, und dann hat das Barcamp, und mittlerweile versuchen wir halt auch irgendwelche Stadtteilsfeste auch mit eigenen Ständen zu gehen und dort halt Werbung zu machen. Wobei ich sagen muss, diese Linux-Tage und das Barcamp sind die deutlich prominenteren Momente, wo man halt auch viele Leute erreicht, die halt auch wirklich Lust dazu haben oder die halt auch generell schon ein bisschen was mit dem Thema anfangen können oder das mal gehört haben oder so. Man kann auf diesen Veranstaltungen immer so mit bummelig 10 bis 20 Geräten, die man dann halt ausgelegt hat, rechnen, die dann halt auch über den Tisch gehen und jemanden beglücken.
Und die gebt ihr vorgeflasht raus, ne?
Ja, die geben wir vorgeflasht raus, ja. Meistens organisiert die Kasse, die Topper und das in Vorkasse, und wir verkaufen die halt zum Einkaufspreis dort wieder.
Gebt die ab gegen Spende wahrscheinlich?
Wir geben die ab gegen entsprechende Aufwandsentschädigung. Ja, Man kann da aber auch ganz klar sehen, ein Phänomen, was man halt in ziemlich allen Städten, glaube ich, beobachten kann, ist, dass ca. 50% der Geräte, die man rausgibt, irgendwann verschwinden.
Ja, wir haben da in Hamburg auch einen gewissen Bodensatz, ich würde sagen, der ungefähr bei gut einem Drittel liegt. Ein Drittel bis 40% oder sowas. Und
naja, es kommt schon hin mit einem Drittel. Also ich glaube, es sind bummelig 400 aktive und 200 eben
ja. So eine Größenordnung.
Ja. Wobei ich mich halt immer frage, wie kommt es dazu? Kriegen die Leute, also schaffen sie es nicht, den anzuschließen?
Zum Teil habe ich das Gefühl, dass auch Geräte doppelt eingetragen wurden und solche Geschichten, dass da die Statistik bezüglich der Offline-Knoten nicht korrekt ist. Also so korrekt, wie sie halt sein kann unter den Umständen. Und zum anderen hat man da sicherlich auch immer irgendwo Geräte, die drückt man Leuten in die Hand und
die naja, Daumen in der Ecke.
Nicht, Nerds sind ja sehr fokussiert auf Themen. Und also ich kenne schon ein paar Leute, die sicherlich auch Knoten noch zu Hause eingepackt liegen haben und die noch nicht ausgepackt haben.
Okay, den sollte man vielleicht mal auf die Finger.
Ja.
Vielleicht müsste das Gerät, wenn es nicht in einem gewissen Zeitraum angeschlossen wird, langsam anfangen zu piepen oder so.
Liebe Hörer an den Geräten zu Hause, wenn ihr einen noch nicht aktiven oder nicht mehr aktiven Freifunkknoten habt, reaktiviert ihn doch. Oder aktiviert ihn doch.
Genau. Oder also wenn es irgendwie Probleme gibt, meldet euch. Vielleicht können wir helfen. Aber
genau.
Von rumliegen wird sich das Problem wahrscheinlich nicht lösen und der Knoten auch nicht, der geht nicht von alleine in Betrieb. Mhm. Leider, noch nicht.
Nun sind ja jetzt die Killer Linux-Tage und Barcamp jetzt zwei Aktivitäten quasi, wo ihr euch als Freifunk präsentiert. Darüber hinaus habe ich gehört, ihr habt euch noch bei irgendwelchen, also ihr habt mal was bei der Kieler Woche gemacht und
ja, da gab es, das ist eigentlich auch eine sehr lustige Geschichte, wie das dazu gekommen ist, aber die tut eigentlich nicht zur Sache gerade.
Macht ja nichts.
Wir sind vielleicht muss man kurz, für alle Nicht-Kieler, die Kieler Woche ist im Prinzip
das größte
jetzt kommt's.
Volksfest Europas?
Na, eigentlich geht es ja um Segelsport.
Genau, eigentlich geht es ja um Segeln, aber.
Das zweitgrößte neben dem. Ja, es ist halt ursprünglich eine Sportveranstaltung. Es ist halt ursprünglich eine Sportveranstaltung, also eine Segelsportveranstaltung, wo halt zum einen Segelsport-Events stattfinden, aber die finden eigentlich gar nicht wirklich in Kiel statt, sondern eher mehr in Schicksee, also vorgelagert vor Kiel in der Förde. Und dazu gibt es halt quasi einen riesen Kirmes, der halt auch viele Besucher aus von außerhalb von Kiel anlockt. Und man kann quasi dazu sagen, dass Kiel in dieser Woche ein wenig Ausnahmezustand.
Ja, viele Bühnen, viel Musik.
Ja, viele Bühnen, viel Musik. Ja.
Viel Essen,
viel Getränke.
Viele Leute.
Ja. Wobei das kulturelle Angebot immer weniger wird und das Sauf- und Fressangebot immer größer wird. Ja, wir haben da halt an der Jungen Bühne, das ist eine Bühne, die von dem Kieler Jugendring e.V. Initiiert wurde, ein Mini-Freifunk aufgebaut. Wir haben da leider nicht geschafft, in der kurzen Planungszeit einen Uplink, also eine Funkstrecke gegen Wonders hinzubekommen aus der Ecke. Dazu muss man wissen, dass zwischen der Location, wo halt die Fressmeile bzw. die Bühnen stehen und dem Rest der Stadt so ein Ring an Innenstadt und Verwaltungsgebäuden bzw. Klinikum liegen. Und da halt eine Funkstrecke hinzubekommen ein wenig schwierig ist. Vielleicht kriegen wir das ja nächstes Jahr. Auf jeden Fall haben wir da ein kleines Freifunk Light quasi gebaut, wo wir die Jugendbühne mit mehreren kleinen TP-Link-Routern ausgestattet haben und einen Rechner da stehen hatten, der so ein paar gespiegelte Webseiten, unter anderem halt auch die Veranstaltungswebseite von dieser Bühne hatte.
Mit dem Programm, ne?
Mit dem Programm, mit aktuellen Bildern von den Bands, die da oder Bildern, die da generell gerade geschossen wurden. Und natürlich auch in der Spiegelung von unserer Freifunk-Startseite, wo man auch dieses tolle Video sehen konnte.
Welches meinst du jetzt? Das von dem Song vom Anfang?
Nein, das...
Oder meinst du dieses Wir erklären Freifunk?
Wir erklären Freifunk, genau.
Das könnt ihr einfach, indem ihr einfach auf die Freifunk Kiel oder die Freifunk Hamburg Seite geht.
Oder die Freifunk Lübeck Seite.
Da findet ihr das Video.
Genau.
Mit Lisa.
Ja, mit Lisa das.
Alles klar.
Hallo, ich bin Lisa.
Genau.
Naja,
Ich dachte, du bist Sargon, aber...
Ja, das war nach Endauswertung halt eigentlich ein guter Erfolg. Es hat uns aber auch halt die Grenzen von dieser Standard-Plastik-Router-Hardware aufgezeigt. Mhm. Es gab da einen Moment, wo halt das Projekt mal gerade angekündigt wurde. Wir konnten dann halt in den Logs auch ganz klar sehen, dass plötzlich mal 400, 500 Leute gleichzeitig versucht haben, da irgendwie Adressen zu bekommen. Und schwuppdiwupps war das Funkspektrum da quasi komplett ausgereizt. Zumal wir den Router zu dem Zeitpunkt halt auch nicht so perfekt positionieren konnten.
Was hatten wir für einen stehen?
Wir hatten da mehrere TP-Link 841 NDN rumstehen.
Ah, okay.
So, das Hauptproblem war halt, dass der Hauptrechner halt in dem Container stand.
Ah.
Und wir aus dem Container auch nicht wirklich rausgekommen sind.
Und der hat das DHCP gemacht.
Der hat das DHCP gemacht und der hatte halt auch zwei Antennen im Fenster. Auch sehr schön exponiert. Und wenn da nicht so viel los war, war das auch alles vollkommen knorke. Aber sobald das Spektrum halt mit Geschrei voll war, konnte man das de facto vergessen.
Okay. Und dann hast du noch die ganzen Wassersäulen, die da rumlaufen.
Ja, genau. Und dann hast du das ganze Wasser, was da noch rumsteht, noch dazu.
Die ganzen Zuschauer.
Ja, genau. Ja, der Mensch ist ja eine lebende Wassersäule, ja. Sehr guter Funkwellenblocker.
Aber was mich so interessieren würde, wie ist das so angekommen bei den Besucherinnen?
Also generell gab es da ein positives Feedback auf dieser... es wurde halt massiv angekündigt, gab es halt nicht so ein gutes Feedback halt natürlich. Das war halt natürlich sehr doof.
Weil es nicht funktioniert.
Weil es in dem Moment halt überhaupt nicht funktionierte. Aber generell haben die Leute das halt schon benutzt. Wir hatten über die Woche irgendwas bei zwischen 2.000 und 3.000 Leuten. Verschiedenen Leuten, die das Netz genutzt haben und da halt auch nicht nur eine Seite mal angeklickt haben, sondern halt auch wirklich mal ein bisschen rumgesurft haben, sich Bilder angeguckt haben und so.
Ja.
Von daher kann man da schon von einem kleinen Erfolg sprechen und wir werden das im kommenden Jahr auch wiederholen mit denen und diesmal halt versuchen, bessere Hardware einzusetzen. Also sie haben mittlerweile ganz gute Erfahrungen mit den Ubiquiti-Geräten gesammelt. Die kann ich auch sehr ans Herz legen, vor allem im bis zu 50 € Bereich gibt es von Ubiquiti halt gute Geräte, die Standard TP-Link Hardware, die ja vielerorts eingesetzt hat, in Kernpunkten übertrumpft.
Die sind auch outdoorfähig, ne?
Die sind outdoorfähig und die sind deutlich besser vermessen. Also
okay.
wenn man da so Langstrecken, naja, was heißt Langstrecken, also generell Streckenvergleiche und Empfangsqualitätsvergleiche mit TP-Link-Hardware macht, dann schneiden die Ubiquiti-Geräte deutlich besser ab.
Habt ihr das irgendwo dokumentiert?
Nein, es gibt keine dokumentierten Messungen darüber.
Nee, ich meine jetzt eher das ganze Projekt, was ihr da wie eingesetzt habt, weil ich denke, das ist ja schon irgendwo ein Szenario.
Nein, also es gibt die ganzen Conflicts noch, die wurden mal weggespeichert. Aber im Endeffekt muss man ganz klar sagen, das gesamte Setup unterscheidet sich nicht stark von dem Setup, was man mit einem ganz normalen Gateway aufsetzen würde.
Okay.
Und ich denke, da haben wir gute Dokumentation, zumal durch die
das wirklich alles mal irgendwie was einem öfter mal über den Weg läuft, was weiß ich, und sei es nur ein Feuerwehrfest oder so,
ja.
Wo sich das sowas natürlich immer anbietet. Und da ist es ja einfach schön, wenn nicht jeder das Rad neu erfinden muss. Genau. Sondern man da eben
also den einzigen Hack, den wir da wirklich angewendet haben, ist halt, wir haben die komplette Root-DNS-Zone komplett umgebogen. Da hat halt der Name-Server, der da aufgesetzt war, halt auch egal welche Anfrage immer mit der gleichen IP-Adresse geantwortet.
Habt ihr dann HTTPS-Traffic umgebogen oder?
Nein, generell haben wir keinen HTTPS-Traffic oder sonstiges umgebogen. Also der Webserver hatte noch nicht mal HTTPS eingerichtet, sondern nur HTTP, was auch ohne Probleme ging, weil wir da halt keinen Private Content irgendwie angeboten haben, sondern nur Public Content, man sich da auch nirgendwo einloggen konnte oder so. Wir haben tatsächlich auch nichts von dem Traffic mitgelockt, sondern nur die Counts.
Also, ja, man hat gesehen, wie viele IPs vergeben wurden, oder?
Man hat gesehen, wie viele IPs vergeben wurden und wir haben halt gesehen, wie viele MAC-Adressen vorbeigeschaut haben und dadurch konnten wir die Benutzer halt erstmal halten.
Okay, aber das wurde ja natürlich dann alles verbrannt.
Ja, die Daten existieren.
Ja.
So, die haben wir da halt die Woche über gesammelt und die haben wir da weggeworfen.
Mhm. Was mich in dem Zusammenhang noch irgendwie interessieren würde, haben die Leute das verstanden, dass das da ist? Weil ich habe immer ein bisschen die Sorge, man stellt da sowas hin, was jetzt im Prinzip kein richtiges Freifunk ist, sondern eben so ein Intra, also ein, in Anführungszeichen, ein simuliertes kleines Internet. Und ich habe immer ein bisschen die Sorge, dass die meisten nicht verstehen.
Also ich denke, die meisten Leute haben das nicht verstanden, was sie da gerade benutzen.
Okay.
Aber ich finde, das in dem Zusammenhang schon wertvoll, dass die Leute überhaupt den Namen mal kennenlernen und merken, sie können das einfach benutzen. Wenn sie das irgendwo sehen, dann können sie das einfach benutzen. Und man kann ganz klar sagen, dass wir in den Statistiken, in den generellen Benutzerstatistiken im gesamten Kieler Freifunk deutlich gemerkt haben, dass die Leute da halt mal benutzt haben und dann woanders hingerannt sind, das da auch benutzt haben. Also okay. Während dieser Woche sind die Peaks oder auch danach sind die Benutzer-Peaks, die wir halt gesehen deutlich mal eben geschossen.
Mhm. Also das heißt, die Leute hören mal den Namen Freifunk, stolpern dann nochmal woanders drüber und erinnern sich dann, das habe ich doch schon mal gehört. Und
ja, genau. Naja, hauptsächlich ist es wahrscheinlich, sie erlauben ihrem Handy oder was auch immer sie da gerade benutzt haben, das Netz zu benutzen und dann, wenn der an der nächsten Stelle steht, dann benutzen sie es halt auch wieder.
Ja, gut, das ist ja auch nicht das Verkehrteste.
Nee. Gut, aber also ich habe immer ein bisschen die Sorge, die Leute sehen halt sowas, versuchen das dann ganz normal zu benutzen und das funktioniert ja natürlich nicht.
Und sehen, ich kann mein Facebook darüber nicht machen.
Genau, Facebook geht nicht, scheiße. So.
Ja, das haben wir natürlich ein bisschen aufgeräumt, dadurch, dass egal wo sie hingegangen sind, sie halt auf der einen oder derselben Seite gelandet sind.
Ah, okay. So, dann alles klar.
Und wir hatten das halt auch so umgebogen, dass wenn der Pfad von der URL da halt nicht gestimmt hat, dann wurden sie halt direkt auf die Startseite umgeleitet und dadurch war es relativ klar, dass das halt die falsche Adresse ist. Und naja, die Leute haben sich halt wie so auf einer riesigen Splashpage gefühlt. Also den Vorschaltseiten, die man bei den Hotspot-Betreibern gerne mal sieht.
Ja, okay.
Gut, also das heißt, ihr wart irgendwie auf dem Barcamp, Linux-Tage, ihr habt was bei Kieler Woche gemacht, noch Straßenfeste. Das heißt, also solche Gelegenheiten habt ihr mitgenommen. Jetzt ist Kiel ja auch die Landeshauptstadt.
Ja,
und da passiert ja politisch auch einiges.
Ja, da passiert politisch einiges. Unter anderem sehr komische Sachen, wenn man sich unsere letzte Bürgermeisterin anschaut. Ja, zum einen haben wir halt Kontakt zu den Piraten da, die haben sich selber bei uns gemeldet, die wollen halt gerne die Landesgeschäftsstelle von denen ausgebaut sehen, haben da auch schon entsprechende Beschlüsse auf den Weg gebracht. Da sind wir allerdings noch nicht mit der technischen Umsetzung so weit, weil da noch ein paar Sachen bezüglich Dachnetz geklärt werden sollen von den Piraten intern. Also die Idee war, wenn
wir... Also die Landesgeschäftsstelle, ist sie wieder in Kiel?
Ja, die ist in Kiel, ja. Die Idee war, wenn die da schon Räume haben, dann können die das ja auch gerne mal bis aufs Dach schaffen, irgendwie lernen. Wir konnten denen da auch schon Empfehlungen aussprechen, was für Hardware die da haben wollen, aber ist es halt auch nicht klar, ob das mit dem Dach geht und deswegen wurde gerade auch noch nicht installiert. Auf der anderen Seite haben wir ja letztes Jahr die Ratsversammlung neu gewählt und im Vorfeld dazu...
Von der Stadt.
Von der Stadt, genau. Und im Vorfeld dazu hatten wir in den Räumen der Toppoint ein Gespräch mit dem SSW. Und
SSW ist was?
Südschlesischer Wählerverband. Das ist die dänische Minderheitenvertretung in Schleswig-Holstein.
Genau, die auch keine 5%
hören. Genau, die auch einfach so in den Landtag reinkommt. Ich weiß nicht, ob diese Regelung auch im Rat gilt. Im Stadtrat? Ich denke eher nicht.
Gilt die nicht überall?
Das
Ist ja auch egal,
erstmal, ja. Könnte man aber mal nachlesen.
Mit denen habt ihr aber Geschmack.
Mit denen haben wir geschnackt und das hat auch sehr nette Auswüchse gehabt.
Auf Deutsch oder auf Dänisch?
Auf Deutsch, wobei einige unserer Mitglieder halt auch Dänisch können, aber die Diskussionssprache war Deutsch. Die haben dann halt auch im Nachfolgenden schon dafür gesorgt, dass es in der Ratsversammlung einen Änderungsantrag bezüglich eines Antrags der CDU gab, wo explizit das Wort Freifunk auch mal drin vorkam.
Worum ging es in dem
Antrag? In dem Antrag geht es darum, dass die CDU am besten in Zusammenarbeit mit den Kieler Nachrichten, die auf der Kieler Woche halt auch so ein Hotspot-Netz aufgebaut hatte, gerne so ein permanentes Hotspot-Netz an mehreren großen Plätzen in Kiel aufbauen wollen würde.
Kostenloses Internet per WLAN in Kiel.
Ja, genau, mit Splashpage etc. pp. Und nur an den gewissen Plätzen halt. Und
im Prinzip das, was die Telekom jetzt hier in Hamburg produziert hat.
Genau.
Geschenk.
Nee, da ging das sogar länger, aber du bist dann halt irgendwann ausgelockt worden und musstest dich da einloggen. Also es ist nicht so restriktiv wie bei der Telekom.
Okay.
Aber es ist für den natürlich auch ein Marketing-Gag, denke ich, weil die halt auch ihre Online-Zeitung
verkaufen. Ja, aber das ist ja auch ganz überraschend. Eigentlich Kieler Nachrichten machen ja Zeitungen. Und
die haben den Kern der Zeit scheinbar mitbekommen und die haben auch eine Online-Ausgabe.
Ja, aber,
wo du halt ein PDF bekommst.
Genau, aber dass gerade die jetzt irgendwie jetzt Telekommunikationsinfrastruktur betreiben sollen, das ist ja doch jetzt überraschend.
Ja, das kann man so sehen, ja. Ich weiß auch nicht, wie die da auf die Idee gekommen sind, das mit denen zu machen, aber es gab halt irgendwie diese großartige Idee, das mit denen zu tun. Auf jeden Fall hat der SSW in Zusammenarbeit mit den Grünen und dem SSW, SPD, SSW und die Grünen, haben dann zusammen einen Änderungsantrag eingereicht, dass man doch bitte mal in dem Zusammenhang auch auf die Expertise und vielleicht sogar direkt auf Freifunk zurückgreifen solle oder auf jeden Fall mal mit denen ein Gespräch führen soll.
Mhm.
Dann gab es einen weiteren Änderungsantrag von der Linken, der aufgefordert hat, so ein Testbett doch bitte mal nicht nur im Westufer abzuhalten, sondern halt auch Plätze in sozialkritischen Brennpunkten zu fokussieren.
Mhm.
Oder mindestens einen von den Testplätzen in so einen sozialen Brennpunkt zu rücken, also zum Beispiel Gaben- oder Wendenhof in das Kiel, um dann halt auch wirklich die Bevölkerung, die ganz massiv unter der digitalen Spaltung leidet, irgendwie mit ins Boot zu holen.
Mhm.
So, und dann haben
eigentlich das was Freifunk erreichen
will. Genau das, was Freifunk eigentlich auch erreichen will.
Okay, aber
mitunter.
Ja, bei den Linken war jetzt keine Rede von Freifunk.
Nee, die hatten das irgendwie scheinbar nicht mitbekommen.
Okay, schade.
Also haben wir die auch mal eingeladen.
Ja.
Und mittlerweile gab es Anträge von denen in der Ratsversammlung, die Geld für Freifunk-Installationen beantragt haben.
Von den Linken. Mein Eindruck ist, die sind auch scheinbar sehr offen. Also das habe ich in Hamburg auch so erlebt.
Das war auch ein sehr, sehr schönes Gespräch mit denen. Man kann das, glaube ich, mit den Worten, oh mein Gott, sowas gibt es, warum hat das nicht hierher zusammengefasst?
Sehr schön.
Also das war ein sehr, sehr produktives Gespräch mit denen. Und also man kann das, glaube ich, für alle Communities einfach mal zusammenfassen, die damit anfangen. Redet mit den Politikern, vor allem mit Lokalpolitikern, sobald die mitbekommen, dass ihr nicht der nächste Telco seid, der irgendwelche Produkte verkaufen will, sind die auf jeden Fall an euch interessiert und beziehungsweise an der Sache, die ihr verwirklichen wollt, interessiert.
Ja, aber dazu muss ich auch gleich sagen, hab nicht allzu große Hoffnungen.
Nein, man muss das...
Mit Reden ist, denke ich, klar, kann man mit jedem... aber auch was dann da kommt, so seid da immer ein bisschen vorsichtig. Ja,
also ich denke mal, es ist sicherlich eine gute Sache, sich einfach mal bei den Leuten ins Bewusstsein zu bringen.
Genau.
Weil dann kommen ja auch zu verschiedenen Themen auch mal gerne Anfragen. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, gab es ja auch bei euch Anfragen zum Thema Störerhaftung.
Ja, der Landtag hatte mal eine Anfrage bezüglich Störerhaftung an die Top Point.
Das war an die Top-Bahn
und das war an die Top-Bahn. Also, ja, es war schon irgendwie ein Freifunk.
In Personalunion quasi.
In Personalunion, also in Vertretung für die Freifunkgemeinschaft Kiel oder die Freifunkgemeinschaft in ganz Schleswig-Holstein, könnte man fast sagen, haben wir dann mal unser Kommentar zum Thema Störerhaftung abgegeben. Dabei rausgekommen sind 20 Seiten Dokument. Ich weiß nicht, ob das wirklich jemand gelesen hat.
Aber online?
Ja, ich denke, das ist im Archiv des Landtags.
Wenn du uns nachher einen Link geben kannst, dann packen wir mal in die Shownotes.
Ja. Ja. Falls für uns hat das auf jeden Fall einen netten Nebeneffekt gehabt. Wir haben dadurch, dass wir uns so intensiv tatsächlich nächtelang mit dem Thema auseinandersetzen mussten, halt auch unsere politische Meinung bzw. unser Rechtsempfinden bezüglich Freifunk ganz deutlich gestärkt. Und ich kann das jedem nur empfehlen, auch wenn das wirklich trockenes Müsli ist, prügelt euch durch die ganzen Paragraphen, lest euch die Paragraphen durch, geht mal ins Telemediengesetz, schaut mal, was dazu steht, wie Internet-Service-Provider aufgefasst werden oder Durchleitungs-Provider und schärft damit einfach mal euer Verständnis davon, wie Telekommunikation funktionieren könnte.
Also habt ihr da in Kiel auch so ein bisschen Beraterstatus für Stadt und Land?
Ja, man könnte quasi sagen, dass wir als Hackerspace auf jeden Fall ein bisschen ins Licht ins Blickfeld der politischen Kasse gerückt sind und dort auf jeden Fall zu gewissen Themen dann halt auch befragt wurden. Wir wurden mittlerweile zu drei, wenn ich mich jetzt nicht erzählt habe, zu drei Themen von der Landesregierung befragt und geben dann natürlich immer weiterhin gerne Auskunft.
Mhm. Ist da schon auch, also klar, man fragt euch gerne, ist auch irgendwie schon ein bisschen was irgendwie an euch zurückgekommen? Weil, also das ist immer so ein bisschen meine Erfahrung, gut finden das erstmal alle und wollen einen auch sofort unterstützen, aber letztendlich ankommen tut dann eher weniger, so, wo ich auch selber so ein bisschen immer enttäuscht bin, war jetzt nicht tief betroffen oder so, aber wo ich dachte, naja gut, irgendwie was so. Man redet zwar viel, aber es kommt dann am Ende irgendwie nicht so richtig was rum.
Also auf der Lokalpolitik-Ebene kann ich das, glaube ich, deutlich mit Ja beantworten. Zumindest dadurch, dass halt im Rat deutlich auch über Freifunk geredet wurde.
Also das, was zurückkommt, nicht dass
Die Diskussion, ja. Nein, also das, was von den politischen Parteien schon zurückgekommen ist, halt das ist zum Beispiel, dass die Linke uns halt jetzt auch fest für irgendwelche Veranstaltungen von denen, die sie in den Stadtfesten mit einplanen und quasi für uns auch Leute anschnacken, die dann auf uns zukommen und uns direkt mit Fragen löchern und naja, meistens sehr interessiert sind, aber ja. Materiell ist da de facto in Standorten vielleicht noch so ein bisschen aus dem politischen Umkreisen von den Parteien, was dazugekommen ist, im personellen Umkreisen. Und ansonsten...
Habt ihr schon was im Landtag stehen, an Routern?
Ja, interessanterweise gibt es im Landtag Router. Und zwar bestrahlt die Piratenpartei da den Weg vor dem Landtag. Also wenn man da ist...
Ach, diese schöne Promenade.
Die Promenade, ja. Wenn man da als Spaziergänger lang geht, kann man das hoffen am Landtag. Also,
wenn einem als Kieler mal wochenends langweilig ist, bei schönem Wetter kann man einfach mal lang schlendern am Landtag vorbei und dann hat man auch schön Freifunk.
Ja, was auch noch zu lustigen Sachen geführt hat, weil ich habe das auf den letzten Linux-Tagen erwähnt, dass wir da halt die Standpunkte haben in so einer Zusammenfassung. Und interessanterweise sind zwei der Admins, die im Land das Netzwerk machen, ebenfalls Support-Mitglieder und saßen in diesem Vortrag.
Und wussten nichts davon.
Und wussten nichts davon und fühlten sich dann so ein bisschen auf die Füße getreten. Die Admins von den Piraten hatten mir aber vorher versichert, dass das halt nicht über Landtagsleitung geht, sondern über deren private DSL-Leitung, die sich da in die Fraktionsräume gelegen lassen haben. Okay. Von daher war das jetzt auch nicht so schlimm, dass das da mal ein bisschen für Verwirrung bei den Herren gesorgt hat.
Ja, ich meine, so kann man auch Bewusstsein schaffen.
Ja.
Da machen Leute einfach mal.
Genau.
Ja, und um mal so ein bisschen den Sprung nach heute, nach jetzt. Wie sieht es jetzt so bei euch aus?
Ja, wie anfangs gesagt, schwimmen wir momentan bei 120 bis 130 Routern. Das pendelt da mal ein bisschen dazwischen.
Weißt du, irgendeine Zahl zu den Clients?
Bei den Clients sind wir bei zwischen 70 und 140. Da gibt es vor allem zu den Stoßzeiten, also zu Rush-Time, Rush-Hours, immer Peaks. Und ansonsten schwimmt das so grummelig bei 80, 90 über den Tag und dann sagt er nachts so auf 50. Mhm. Also das sind schon moderate Zahlen. Wobei man dazu auch ganz klar sagen muss, wir haben halt nicht solche Standpunkte, wie zum Beispiel die Lübecker oder die Hamburger haben, wo halt ganz massiv Publicity vorbeirennt. Also nicht.
Ihr seid doch am Hauptbahnhof.
Ja, es gibt einen Punkt am Hauptbahnhof, der da die Straße lang streit, der hat auch immer fröhlich viele Clients, aber das ist halt einer. Oh,
da muss ich jetzt gerade noch mal kurz reingrätschen, wo du sagst. Ich habe mir mal einen Spaß gemacht.
Oha.
Letztes Wochenende war ja in Hamburg Ausnahmezustand, sag ich mal. Da war ja diese große Demonstrationsgeschichte, wo es auch so ein bisschen von verschiedenen Seiten eskaliert worden ist. Und ich habe mir mal einen Spaß gemacht und mal bei verschiedenen Freifunkknoten mir mal so die Zugriffszahlen über die Zeit angeguckt. Und da konnte man zumindest bei den Knoten von der Flora sehr schön erkennen, wann da viel los war.
Mhm.
Also da hat man schon einen deutlichen Peak gesehen, wo dann da die Demo war.
Ja, wobei ich fand es jetzt, also ich habe das auch geguckt, so, weil ich dachte, hey, Mensch, die stehen alle da, da sind noch Knoten, so. Also ich fand, es war jetzt noch überschaubar.
Naja, gut, also ich weiß jetzt auch nicht, ob das jemand hier da auf dem Schirm hatte, aber man konnte schon signifikant sehen, diesen Peak.
Ja, das stimmt. Aber also ich muss dazu auch sagen, so ganz, also ich glaube, es gibt in Hamburg ein bisschen ein ähnliches Problem, dass man Router nicht unbedingt an so prominenten Stellen hat. Man muss dabei, denke ich, immer bedenken, Hamburg hat 1 Million Einwohner und Kiel hat 200.000 so. Und wenn ich mir so das Hamburger Netz angucke, dann sind es so 380 aktive Router und 500 Benutzer.
Das klingt jetzt erstmal viel.
Das klingt erstmal viel, aber für die Masse an Routern und für die Masse an Menschen, finde ich, ist es immer, also gefühlt würde ich eigentlich denken, es müssten viel, viel mehr sein. So, funktioniert das jetzt?
Keine Ahnung.
Man muss dazu sagen, unser Gast hat versucht sich hier ins GSM-Netz des Kongresses einzuwählen.
Ja, das Anmelden klappt noch nicht so ganz.
Aber es klappt noch nicht so ganz. Aber bestimmt morgen.
Aber das DCT-Netz, das klappt schon ganz gut, habe ich das Gefühl. Aber zumindest konnte ich gerade eben mal ein wenig mit einem, der neben mir stand, telefonieren.
Ja, aber tatsächlich kann man von Hamburg und auch Kiel sagen, dass wir bezüglich der guter Bevölkerungsrate nicht so weit auseinander sind, denke ich.
Genau, und also
im Gegensatz zu Lübeck, die ja in den letzten Monaten nahezu explodiert sind, habe ich
echt Gefühl. Habe ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet.
Okay, also ich denke, was man halt für Lübeck sagen muss, was da echt irgendwie ziemlich, ich sag's in meinen Worten, arschgeil ist, so, dass am Zopp halt Freifunk ist.
Ja.
Gerade wer den öffentlichen Nahverkehr in Lübeck kennt, irgendwie, da fährt nur noch alle halbe Stunde ein Bus und man muss da ständig warten und das schockt schon. So.
Ja.
Und da sind die auf jeden Fall ganz weit vorne und eben auch in diversen Passagen und so.
Ja.
Also Chapeau.
Da können
Chapeau.
Wir nur von träumen.
Genau, das würde mich auch mal interessieren. Wie ist das bei euch in Kiel so mit Kneipen, Geschäften etc.?
Eine Kneipe.
Okay.
Das war das Unrat.
Und der Besitzer ist auch bei
der,
euch?
Die haben sich mal Router aufschlagen lassen. Mittlerweile glaube ich zwei. Der eine heißt halt Unrat und der andere Ordnung.
Ist das ein Zufall?
Nein, überhaupt nicht. und die sitzen da halt in unserem größten Mesh-Cluster drin in der Mitte und verbinden zumindest nachts halt die Netzteile schon mal
ein bisschen besser. Hat eigentlich mal wer im Hotlock oder sowas angefragt?
Man konnte Niklas das mal sagen lassen, aber naja. Man könnte vielleicht noch mal erwähnen, dass wir relativ weite Auswüchse haben. Router, die zum Freifunk Kiel gehören, stehen zum Beispiel auch in Plön.
Das ist ja gar nicht.
Wir hatten schon in Spanien?
Nee, Mittelsibirien.
Das auch?
Ja, aber da hatte jemand Probleme mit den GPS und so. Aber also Plön ist ja von Kiel nicht so weit weg.
Ich glaube, wir haben auch in Dänemark mal was gehabt, ne?
Ja, das hatten wir auch. Ich kenne, glaube ich, auch den Schuldigen. Nein, aber wir haben halt tatsächlich...
Wenn einer in Urlaub fährt und sich da irgendwie das
Höchste von zu Hause mitnehmen will. Wir haben tatsächlich 5 Knoten in Plön stehen und 3 Knoten in Rendsburg. Und oben irgendwo an der Schlei wollte sich jetzt auch noch jemand Router stellen, die halt organisationstechnisch auf jeden Fall zu Freifunk Kiel gehören. Wo man sich halt aber auch irgendwann mal die Frage stellen muss, was macht man eigentlich mit diesen Kleinstnetzen, die um einen rum entstehen. Das ist halt so ein ungelöstes Problem aktuell noch.
Dazu habe ich eine super Idee und brüte die auch schon fleißig aus.
Okay. Willst du schon was zu verraten oder ist das auch streng geheim?
Ja, was heißt streng geheim? Also ich sehe das Problem ähnlich wie du so. Ich habe selber irgendwie 3 Jahre in Flensburg gewohnt. Flensburg ist aktuell so ein bisschen dabei, sich da irgendwie zu gründen. Aber Flensburg ist halt auch eine kleine Stadt. Und von daher, klar ist da halt auch das Problem Leute und Infrastruktur etc. Plön ist noch kleiner, Rendsburg ist noch so. Ich habe aber auch das Gefühl, gerade in diesen Städten gibt es immer wieder Leute, die da Bock drauf haben und die sich dann eben Kiel oder Hamburg oder so irgendwie anschließen. Und meine Idee wäre es einfach, dass man für ganz Schleswig-Holstein ein Gateway zur Verfügung stellt und eine entsprechende Firmware, dass man dann irgendwie Freifunk Schleswig-Holstein macht oder Freifunk Norderstein oder so, weil das Problem ist...
Ja, die gab es ja schon länger, allerdings sind die Konzepte dazu halt nie...
Ich bin nie von selbst darauf gekommen.
Wunderbar, schau mal.
Ich hätte,
das scheint ein gutes Konzept zu sein.
Ich hätte tatsächlich so ein wenig Bedenken. Ich kann es ja einfach jetzt mal andiskutieren.
Mach es kaputt.
Ich werde es am Boden zerstören. Nee, pass auf. Wir haben ja das tatsächlich so ein bisschen das umgekehrte Problem, dass unser Netz tendenziell zu groß wird. Und da wäre ja auf Dauer vielleicht so die Idee, also wir wollen jetzt keinen Bremsen irgendwie Knoten aufzustellen.
Um Gottes Willen.
Nee, also das wollen wir auf keinen Fall. Das sind technische Probleme, die werden auch angegangen. Aber vielleicht wäre es ja eher interessanter, Netze weiter zu unterteilen, zu fragmentieren, statt jetzt irgendwie anzufangen, ein bundeslandweites Netz aufzubauen.
Nein, die Grundidee, die da, also bei dem Konzept, was ich jetzt verstanden habe, auch hier hintersteckt, ist, dass man vor allem für die ganzen Kleinst-Communities eine Infrastruktur stellt.
Sodass
die halt erstmal selbstständig auf die Beine kommen.
So zu bootstrappen und wenn quasi einmal am Start sind.
Und wenn das irgendwie ein kleines Dörfchen ist, wo halt nur 10 Leute wohnen.
Ja, okay, so what?
Die werden niemals ein eigenes Gateway stellen. So.
Ja, natürlich. Wenn die Community wirklich mal größer wird, kann man natürlich dann immer noch dazu übergehen, denen quasi dann... Ja,
genau, aber kann man die Kinder halt mal aus dem Haus schubsen. Ne?
Ja.
Ich denke nur, es würde
das macht Sinn.
Vieles wesentlich leichter machen, gerade wenn sich Communities gründen. Weil ich denke, dieser Schritt von dem, wir wollen das machen und dann wirklich loslegen, wenn der so lange dauert, dass wir brauchen erstmal ein Gateway, wir brauchen eigene Firma, wir brauchen eigene Router etc., dass der einfach zu lange ist. Das muss schneller gehen. So.
Ja, bei uns hat diese Explorationsphase ja tatsächlich 3-4 Monate gedauert, bis das alles lief. Und ich glaube, bei euch ging das deutlich schneller durch entsprechende externe Hilfe. Und
genau.
Ja. Ich glaube, die ganzen Communities, die durch die Lübecker unter anderem auch so Bootstrapping erfahren haben, bei denen ging es halt auch deutlich schneller. Aber wenn man das alles erstmal in Eigenregie hochziehen muss, dann dauert das halt Ewigkeiten. Und da ist halt irgendwie quasi so ein bisschen Entwicklungshilfe,
genau,
um selber erstmal auf die Füße zu kommen, Gold wird, und das sollte man halt irgendwie gemeinsam stemmen können. Aber ich denke, wir werden hier auf dem Kongress da auch noch genügend Zeit finden, da mal in größeren Runden wieder drüber zu diskutieren, weil wir haben zwar die Treffen auch hier oben in Norddeutschland, die Freifunk-Geekends, Wobei.
Gab es eigentlich schon in Kiel? Nee, ne?
Nein, es gab noch keinen in Kiel, man konnte ihn noch mal einladen. Für mich, ich fände es halt ganz schön, wenn man bei solchen Treffen halt auch mal wirklich die Deffer und die Leute, die halt irgendwie so ein Sprachrohr für ihre Communities sind, zusammensetzen und dann halt auch mal Konzepte entwickelt. Ja. Weil die letzten Geekends, muss ich sagen, sind mir so ein bisschen zu sehr in, wir machen jetzt was für Freifunk Community X. Und,
ja. Okay, also du wünschst dir wieder. Oder was heißt wieder, du wünschst dir mal mehr so ein globales Ding?
Ja, es wär schön, wenn wir einfach mal zu dem Punkt kommen könnten, dass wir mal wirklich an diesen überlokalen Problemen arbeiten, anstatt immer nur die lokalen Probleme beackern.
Ja.
Was ja auch kommunikationstechnisch immer ein bisschen unschön läuft hier oben, dass wir halt alle irgendwie mehr oder weniger sehr nah beieinander sitzen und uns eigentlich auch zu dir gesagt haben, dass wir alle miteinander viel kommunizieren. Und viel miteinander entwickeln, füreinander entwickeln. Und es gibt halt in jeder Stadt irgendwie so seine, die lokalen Auswüchse und wir entwickeln uns irgendwie an vielen Ecken einfach voneinander weg, anstatt weiter aufeinander zu. Auf jeden Fall.
Das stimmt. Es gibt mehrere Statistiklösungen.
Genau, also das denke ich halt auch. Wir müssten wieder stärker in die Richtung Freifunk Nord. Jetzt, so eine Richtung, dass man mehr unter das einem Dach und wie gesagt auch nicht das Rad ständig neu erfindet.
Genau.
Aber halt auch mit dieser Service Gateway Lösung, nenne ich es jetzt mal, für Schleswig-Holstein und Nordhörnchen. Ja. Ich bin dabei und kaue jemandem regelmäßig das Ohr ab. Er möchte doch mal bitte, weil so schwer kann es ja, ich selber kann es nicht, aber so schwer kann es ja nicht sein. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl und die Erfahrung, wenn das erstmal jemand macht, dann kommt das auch ins Rollen. Aber solange man halt immer drüber redet, man müsste mal, man könnte ja, aber es passiert halt nicht so richtig was.
Und natürlich ist auch immer spannender, irgendwie die Probleme der eigenen Community gerade zu lösen, als jetzt irgendwie was so die globale Lösung zu bauen, die einem vielleicht gerade selber nicht hilft oder so.
Ja.
Ja. Gut, ich denke. Gibt es noch?
Ja, wir haben noch einen wichtigen Tagesordnungspunkt vergessen, was quasi jetzt schon Tradition ist. Wir haben noch gar nicht aufgerufen. Wir brauchen.
Aber wir suchen Entwickler, die mit Lübeck und Kiel zusammenarbeiten.
Genau. Bitte. Und Firmware entwickeln.
Firmware.
In Hamburg, aber gerne in starker Zusammenarbeit mit Kiel, Lübeck. Und das ist auch eine Gelegenheit, unsere neuen Mitfreifunker zu grüßen.
Aus Paderborn.
Aus Paderborn, genau.
Ja, mit dem Hasenfenster. Mit dem Hasenfenster. In Paderborn ist das Hasenfenster mit drei Hasen. Oh, jetzt muss ich das auf die Reihe kriegen. Das sind drei Hasen und ich glaube vier Ohren, aber jeder Hase hat zwei. Also es ist durchaus komplex.
Okay.
Kann man sich mal angucken. Und natürlich, was es in Paderborn auch gibt, das gute Paderborner. auch heute haben wir wieder Bier getrunken, allerdings jetzt nicht so öffentlich.
Ich hatte das gute Josefs Dunkel.
Ich hatte ein Premium-Bier und davon muss ich jetzt auch, das muss ich auch wegbringen.
Also, ja, dann gibt es eigentlich nur noch ein Schlusswort für alle Leute, die noch nicht mit Freifunk angefangen haben. Wir brauchen Freifunk. Wir brauchen freie digitale Infrastruktur, um miteinander zu kommunizieren. Und die muss wirklich in Bürgerhand sein, weil die großen Telcos sind nicht daran interessiert, uns wirklich freie Kommunikationsmittel zu liefern. Die sind nur daran interessiert, ihren eigenen Profit auszubauen. Und wie man ja zum Beispiel am Rosa Riesen gerne mal im letzten Jahr, kann man so sagen, nochmal sehr demonstrativ gesehen hat, die sind auch nicht scheu davor, neue Wege zu finden, diese Mittel weiter wieder neu zu beschränken. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
Alles klar, danke für das Schlusswort.
Ja,
und
hier nochmal, um quasi den Kreis zu schließen, ihr hört es gleich selber.
http://kiel.freifunk.net Wenn die Köpfe leer sind, was macht dann das Gewissen? Wenn die Supermärkte leer, was machen wir stattdessen? Wenn das Internet gelöscht Wie sollen wir dann checken, wenn der Winter zu warm wird und dann die dicken Decken? http://kiel.freifunk.net. Wenn der Schlaf nicht mehr einsetzt, wovon dann träumen? Wenn die Auflösung zu hoch, werden wir dann blind? http://kiel.freifunk.net. http://kiel.freifunk.net.